Moin und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich sitze hier bei der Siegelvergabe des FNG und habe einen Gast mal wieder dabei, mit dem ich ein Podcast-Interview führen darf. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen und sagen, was für ein Unternehmen Sie jetzt heute hier vertreten?
Ja, moin zurück hier in Frankfurt. Da heißt das ja anders. Mein Name ist Oliver Hagedorn. Ich bin Unternehmer und CEO der Avesco Financial Services AG, ein Finanzdienstleistungsinstitut, was ich Ende der 90er Jahre gegründet habe.
Okay, das heißt Ende der 90er Jahre, das ist ja, wie man im Finanzdeutsch sagen würde, ein ziemlicher Tracking Record, so, den Sie dann mitgebracht haben. Sie haben jetzt ja ein spezielles Produkt, weswegen Sie heute dann noch hier sind. Mögen Sie dazu einmal kurz sagen, was verbirgt sich dahinter und wo können wir uns darauf freuen, wenn bei dem Produkt, wenn wir das kaufen?
Ja, also ich würde vielleicht doch noch ein bisschen ausholen mit 1999. Das ist nicht ganz unrelevant, weil als wir damals gestartet sind, da kannte ich nicht mal den Begriff der Nachhaltigkeit. Und heute wollen wir ja über Nachhaltigkeit sprechen und über ein nachhaltiges Produkt ganz konkret, die Sustainable Hidden Champions. Das ist ein Aktienfonds, Long Only, den man tatsächlich als Innovation bezeichnen kann, weil es weltweit der erste Fonds ist, der ganz dezidiert in ausgewählte Hidden Champions investiert. Ich werde gleich noch ein bisschen erklären, was es mit diesem Begriff tatsächlich auf sich ist. Der wird nämlich sehr oft entliehen und falsch interpretiert. Und diese Hidden Champions Unternehmen, die evaluieren wir in-house mit einer eigenen Methodik. Die ist qualitativ, also holistisch, kein traditioneller ESG-Ansatz oder ESG-Scoring, haben wir selber entwickelt und das haben wir zusammengepackt in diesem Produkt. Ja. Aber vielleicht ein bisschen nochmal die Schleife zurück. Avesco war gegründet worden als traditioneller Vermögensverwalter. Wir haben uns damals vielleicht auch schon ein bisschen unterschieden von der breiten Masse der Kollegen, weil die Investment Principles von Harvard und Yale, das sind zwei bekannte amerikanische Universitäten, die sehr große Stiftungsvermögen unter anderem verwalten und weltweit mit zu den besten Vermögensverwaltern überhaupt zählen. Und ich habe diese Investment Principles in den 90ern kennenlernen können und fand es faszinierend, dass man eben sich nicht nur mit Kapitalmarktprodukten beschäftigt, also konkret Aktien, Anleihen, alles was liquide ist, sondern eben auch mit nicht fungiblen Anlagen oder nicht beweglichen Anlagen, also das, was man heute zunehmend als sogenannte Private Markets bezeichnet, also Private Equity, also die Investitionen in Unternehmen, die eben nicht an der Börse gehandelt werden oder Investitionen in Forst und Agroforst, Immobilien etc. etc. Das war so die Gründungsidee. Diesen Ansatz der sogenannten Asset Allocation oder Zusammensetzung von verschiedenen Anlageklassen in einem Portfolio abzubilden und für normale Vermögen oder sagen wir mal für Wohlhabende verfügbar zu machen. Nachhaltigkeit spielte da keine Rolle. Wir sind trotzdem relativ früh mit dem Thema in Berührung gekommen. Wir waren unter anderem einer der ersten Investoren beim heutigen Marktführer im Bereich Microfinance. Das ist die Responsibility in der Schweiz. Und insofern gab es da einfach schon gewisse Berührungspunkte. So richtig gezündet hat das Thema bei uns dann 2011, letztlich durch einen Stupser. Man muss wissen, Avesco ist im Prinzip in drei Bereichen tätig. Wir haben uns fokussiert einmal auf dieses Private Markets Banking. Das heißt also, wir suchen, bewerten und vermitteln direkte Unternehmensbeteiligung an hochvermögende Privatpersonen, also ausschließlich semi- und professionelle Investoren. Zum einen, wir haben mal eine traditionelle Vermögensverwaltung betrieben, eben die in liquide Assets investiert. Das machen wir heute nicht mehr. Wir sind also nicht mehr im B2C-Geschäft in der klassischen Vermögensverwaltung tätig. Das ist eine strategische Entscheidung gewesen, weil wir 2011, als wir mit diesem Begriff der Nachhaltigkeit das erste Mal so richtig in Berührung kamen, entschieden haben, dass es doch für die Positionierung des Unternehmens besser ist, wenn wir als Asset Manager nicht in Wettbewerb treten mit unseren potenziellen Kunden, nämlich den Intermediären, Maklern, Vermögensverwaltern etc. Ja. Ja, warum 2011? Konkret gab es einen Stupser von einem sehr wichtigen Kunden von uns, für den wir ein, ja, ich sag mal, ausgelagerter CFO sind. Also man würde das heute wohl als Family Office bezeichnen. Und dieses sehr große Vermögen betreuen wir seit vielen Jahren. Und dieser Kunde wollte investieren in ein Unternehmen, das Biofuels herstellt, also Biotreibstoffe. Und fragte so nebenbei, ist sowas nachhaltig? Es gab damals in der Öffentlichkeit eine Diskussion, Tank oder Teller, also nachwachsende Rohstoffe oder eben Benzin aus nachwachsenden Rohstoffen. Und ja, ich musste ihm letztlich sagen, kann ich dir nicht beantworten, aber wir denken mal drüber nach. Daraus wurde ein Projekt. Wir haben dann eine Studienarbeit gemacht an der TU München am Lehrstuhl für beim Professor Kaserer, um überhaupt erstmal uns Übersicht zu verschaffen. Also was gibt es eigentlich im Bereich der Nachhaltigkeit? Also welche Anbieter sind da unterwegs und bieten Fonds an? Welche Ratinggesellschaften gibt es? Welche Verfahren nutzen die denn? Wie sehen diese Verfahren aus? Sind das wirklich Methoden oder sind das einfach nur gewisse ja, Ansätze, Verfahren? Welche Institutionen beschäftigen sich mit Fragestellungen rund um Nachhaltigkeit und so weiter? Das heißt, wir waren erstmal lernend und diese Studienarbeit hat uns geholfen, im Prinzip das, was uns der Bauch gesagt hat. Wir hatten so eine gewisse Grundskepsis gegenüber diesem Thema Nachhaltigkeit, weil da ging es uns, denke ich, nicht anders als den meisten Investoren. Man guckt dann so auf diese Datenblätter oder Factsheets und dann sehen Sie da die Top-10-Position und dann kriegen Sie halt irgendwie so Fragezeichen. Ne? So denken Sie so, man, diese Firma, man, die steht doch dauernd in der Presse mit irgendwelchen komischen Nachrichten. Das ist jetzt nachhaltig. Warum eigentlich? Ja? Also, um es kurz zu machen, das hat sich bestätigt, was wir vermutet haben. Und das führte dann tatsächlich dazu, dass wir gesagt haben, Mann, wir denken mal selber drüber nach, wie man Nachhaltigkeit evaluieren kann. Ich hatte damals einen Professor in meinem Aufsichtsrat, der in den 90ern bereits ökologische Produktionsprozesse entwickelt hat für einen Weltmarktführer im Bereich der Hydraulik. Und dadurch gab es einfach eine gute Sparringspartnerschaft und wir haben einfach mal angefangen zu gucken, wie könnte man so etwas anders machen. Und ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist sicher das, dass wir das ganze Thema der Nachhaltigkeit integrativ betrachten. Also was mir nie so richtig eingeleuchtet hat, ist, wie kann man auf der einen Seite eine Finanzanalyse machen und dann haben wir das Portfolio-Management, das ist so das traditionelle Vorgehen. Und jetzt hat man hintendran noch ein sogenanntes ESG-Scoring gepackt. Das heißt, der Portfolio-Manager muss auf Basis von Vorgaben seines Investors, also zum Beispiel gewisse Dinge ausschließen, und sein Portfolio an eine ESG-Rating-Agentur geben. Die screent, also durchleuchtet dieses Portfolio auf Basis von gewissen Kriterien. Diese Kriterien, das kann man sagen, bei nahezu allen Rating-Agenturen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, basieren auf dem Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden. Das sind zwei Universitäten, die sich in den 90er Jahren mit der Frage beschäftigt haben, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Und, pardon, und diese Kriterien werden eben mehr oder weniger in Fragebögen gepackt und dann werden Unternehmen mit diesen Fragebögen konfrontiert, beantworten die idealerweise und dann werden diese Antworten in einem Scoring-Modell, was in der Regel sehr undurchsichtig ist, bewertet. Ne? Und dass das vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, können Sie unter anderem daran erkennen, dass Sie für ein und dieselben Unternehmen ganz unterschiedliche Ergebnisse bekommen, je nachdem, welche Ratingagentur Sie sich anschauen. Ne? Ja, und wir haben dann gedacht, gut, also wie könnte man es denn anders machen? Also statt so eine separate Betrachtung von ESG und Finanzanalyse, das gehört doch zusammen irgendwie. Also stellen Sie sich in der heutigen Zeit vor, wir haben einen, zumindest in den westlichen Industrieländern, einen War for Talent. Also die Unternehmen stehen im Wettbewerb um die besten Talente. Wenn ich heute als Arbeitgeber die besten Talente an mich binden will, dann muss ich als Arbeitgeber attraktiv sein. das adressiert den sozialen Aspekt und das hat mit Sicherheit auch ökonomische Folgen. Weil wenn ich, sage ich mal, nur Pfeifen habe in meinem Unternehmen, dann werde ich das früher oder später auch auf der Bilanz sehen. Das sind so die Zusammenhänge.
Und letztens, um da einmal einzuhaken, ich hatte letztens dann auch von einer großen Ratingagentur so eine Analyse mitgesehen, die haben das dann präsentiert und die hatten eben auch gesagt, dass grundsätzlich Geschäftsmodelle unterschiedlich sein können, aber sobald eben angefangen wird, das Geschäftsmodell sozialer zu gestalten, generiert man eine geringere Fluktuation und diese geringere Fluktuation erhält den Brainpool, das heißt nicht nur für das Suchen der Talente, sondern auch für das Behalten der Talente.
Absolut.
Ist das ein relevanter Aspekt zu sagen, wie nachhaltig bin ich? Und mittlerweile ist es ja sogar so, dass die Generation, so die jetzt gerade neu auf den Arbeitsmarkt reinkommt, die sagen halt, oder sogar noch die danach, ne? Also die sind dann so, dass sie sagen, Erfolg, ja, ist relevant, aber für mich ist sinnstiftende Arbeit eigentlich der relevanteste Aspekt. Wie sehr das wirklich so da ankommt, ist natürlich die zweite Frage, aber dementsprechend, ja, das sehe ich ähnlich wie Sie, von daher, da verstehe ich, wo der Punkt
ist. Also ich kann das nur bestätigen, ich kann es auch ganz konkret belegen, einmal am eigenen Unternehmen. Wir suchen am Markt ja auch immer wieder neue Talente und was wir in den letzten Jahren eben festgestellt haben, dass wir die nur finden, wenn wir im Unternehmen und insbesondere als Teil der Finanzindustrie, die ohnehin nicht den besten Leumund mehr genießt, wenn wir eben eine Arbeit anbieten können, die auch einen gewissen Purpose hat. Also sprich eine Sinnhaftigkeit auch verbindet. Und das hilft uns dann tatsächlich, tolle Leute zu finden, sowohl Menschen, die schon eine gewisse Karriere, nicht hinter sich, aber sagen wir mal, schon einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringen, als auch bei jungen Talenten, die vielleicht gerade das Studium absolviert haben. Ein Beispiel, was sicher statistisch eine wesentlich größere Relevanz hat als meine persönlichen Erfahrungen im Unternehmen, sind die Hidden Champions. Die Hidden Champions beschreiben ja zuerst mal ein kleines oder mittleres Unternehmen, so wird das generell wahrgenommen, also Mittelstand. Sie sind Teil des Mittelstands, aber sie sind eine ganz spezielle Gruppe des Mittelstands. Warum? Weil sie ausschließlich ein sogenanntes B2B-Geschäftsmodell verfolgen. Das heißt, für uns als Konsumenten sind sie in der Regel nicht bekannt, weil wir ihre Produkte nicht direkt kaufen und anwenden. Also ursprünglich kommt dieser Begriff aus der Automobilzulieferindustrie. Jeder kennt die großen Automobilmarken, aber wer kennt schon den Weltmarktführer für Schließsysteme von Automobilen oder für Kippschalter, um die Fensterheber zu betätigen oder. Diese Hidden Champions, das eben hidden oder unbekannt mit diesem B2B-Modell, haben aber noch ein paar andere Eigenheiten. Dadurch, dass sie Nischenspieler sind, haben sie gar keine andere Wahl, als sich extrem ambitionierte Ziele zu setzen und die heißen nicht weniger als die Weltmarktführerschaft zu erringen. Sie müssen also internationalisieren, weil nur so wird die Nische groß genug, damit sie dort auch profitabel wachsen können. Sie haben sehr tiefe Wertschöpfungsketten, das heißt, sie machen sehr viel selber, dadurch sind sie eng verzahnt mit ihren Kunden in erster Linie. Das wird oft als kritisch betrachtet, aber die Kunden können ohne diese Unternehmen gar nicht leben. Und was Ihren Punkt betrifft mit der Fluktuation, können Sie tatsächlich statistisch nachweisen, nicht nur im Vergleich mit den DAX-Konzernen, wenn wir mal bei Deutschland bleiben, sondern auch im Vergleich mit der breiten Masse der mittelständischen Unternehmen, weisen die Hidden Champions eine signifikant geringere Fluktuation sowohl bei den Fachkräften als auch im Management aus. Und da sehen Sie, offensichtlich machen die einiges richtig, weil man muss auch noch etwas wissen, den Hidden Champion, den finden Sie meistens für uns Großstädter. Sie sagten vorher, Sie kommen aus Hamburg. Ich habe Berlin als Wahlheimat für mich gewählt. Man hört zwar raus, dass ich, denke ich, aus dem Süden komme, aber die Standorte von diesen Hidden Champions sind eben nicht in den glamourösen Metropolen Hamburg, Berlin und so weiter, sondern sie sind auf der Schwäbischen Alb, im tiefen Westfalen, im Grenzgebiet im Frankenland und so weiter und so weiter. Das heißt, einmal mehr müssen sie sich wahnsinnig anstrengen, um erstens die Talente dorthin zu bringen und zweitens sie dann auch noch zu halten.
Auf der anderen Seite, wenn man erstmal sein Häuschen irgendwo im Grünen hat, dann ist man wahrscheinlich auch sowieso motivierter, da zu bleiben vielleicht. Na, aber trotz alledem, das sind sehr interessante Aspekte. Sie hatten vorhin schon den Aspekt der Lieferketten mit angesprochen. Das ist natürlich auch ein kontrovers diskutiertes Thema. Bis zu welchem Grad ist man denn für seine eigene Lieferkette zuständig, verantwortlich? Jetzt wird häufig auch über das Thema Lieferkettengesetz vielleicht auch nochmal gesprochen in Deutschland. Wie geht man da in den Dialog auch rein mit den einzelnen Konzernen? Oder ist es da so, dass man sagt, die werden das schon irgendwie gut machen? Wie ist so der Standpunkt als Asset Manager zu dem Thema?
Also definitiv. Wir, sagen wir mal, basierend auf der Avesco-Nachhaltigkeitsmethodik, analysieren wir tatsächlich die Wertschöpfungskette. Und wie gesagt, diese Hidden Champions, das war natürlich auch eine bewusste Wahl. Der Stupser kam auch hier wieder von außen. Ich hatte irgendwann mal einen Vortrag von Professor Hermann Simon gehört. Das ist der Hidden Champions Papst. Der hat diesen Begriff erfunden, hat Dutzende von Büchern geschrieben, die weltweit verlegt sind. Es gibt wahrscheinlich kaum ein Wirtschaftsmagazin, insbesondere im Ausland, das ihn noch nicht auf dem Titel gezeigt hat, weil diese Hidden Champions sind ein unglaubliches Phänomen. Sie müssen sich vorstellen, wir haben in Deutschland ungefähr 3,2 Millionen Betriebe. Da ist natürlich vom Malermeister bis zum DAX-Konzern alles dabei. Im Vergleich dazu haben wir gerade mal 1350 sogenannte Hidden Champions. Aber diese 1350 Hidden Champions stehen für 25% der deutschen Exportleistung. Das müssen Sie sich vorstellen. Kleines Problem für uns als Asset Manager: lediglich ungefähr 10% der 1350 sind börsennotiert. Die meisten sind also komplett noch in privater Hand. Aber auf Ihre Frage zurückkommen mit der Wertschöpfungskette. Also die Hidden Champions sind geradezu besessen davon, die Wertschöpfungskette zu kontrollieren. Und wir evaluieren das insbesondere im Kontext des ökologischen Aspektes. Und zwar nutzen wir da ein Instrument aus den Ingenieurswissenschaften. Das ist die sogenannte Stoffstromanalyse. Das heißt, man betrachtet die Wertschöpfungskette eines Unternehmens über die ganze, sage ich mal, über den ganzen Horizont. Und dann schaut man sich an, welche Stoffe gehen denn im Rahmen dieser Wertschöpfungskette praktisch rein. Also sozusagen, was ist der Input? Energie, Materialien, Rohstoffe und. Und dann guckt man, was geht raus? Also was macht das Unternehmen damit? Also wie funktioniert der Transformationsprozess? Und was man daraus ableiten kann, ist im Klartext Sparsamkeit. Also man sieht, wie effizient ist ein Unternehmen darin, Input in Output zu wandeln. Also in der besten aller Welten würde man ja vielleicht sogar zu einem Cradle-to-Cradle-System zu kommen, also so einem richtigen Kreislaufsystem. Ja. Und einige der Unternehmen, die wir da analysieren, und da muss man dazu sagen, das ist ein industrielastiges Portfolio. Also hier geht es um Unternehmen, die Realwerte schaffen. Ja. Da gibt es auch das ein oder andere Unternehmen, das mehr im Bereich von Services, Software unterwegs ist, aber überwiegend sprechen wir über Unternehmen, die reale, anfassbare Produkte produzieren. Ja. Und wie gesagt, also Wertschöpfungsketten sind da enorm wichtig. Es gibt natürlich gewisse, Kodizes oder Verhaltensregeln, denen man sich anschließen kann, also wo man sich auch committet. Also denken Sie zum Beispiel an die United Nations Global Compact. Was ist das? Das ist nichts anderes als eine Selbstverpflichtung, zugegebenermaßen die größte, die es im Bereich von Corporates, von Unternehmen weltweit gibt. Ich glaube, mittlerweile fast 10.000 CEOs und Unternehmen haben sich verpflichtet, eben weltweit Menschenrechte zu achten, sage ich mal, vernünftige Bedingungen für Arbeit zu schaffen. Das sind Aspekte der Global Compact plus noch zwei weitere, auf die sie sich verpflichten. Und wenn sie das tun, dann müssen sie das natürlich auch innerhalb der Wertschöpfungskette sicherstellen. Dass das nicht immer so ist, wissen wir, glaube ich, alle aus der öffentlichen Berichterstattung. Und deswegen muss man da natürlich ein bisschen genauer hingucken. Und wir mit unseren Hidden Champions haben es da auf der einen Seite vielleicht ein bisschen einfacher, weil wir es ja mit Unternehmen zu tun haben, die extrem vertikal in ihren Wertschöpfungsketten sind. Also die machen nicht noch fünf andere Sachen. Also nehmen Sie mal zum Beispiel die Rational AG, ein Weltmarktführer für das Erwärmen von Speisen. Die sind einfach spezialisiert darauf, Produkte herzustellen, mit denen man in großen Mengen skalierbar Speisen erwärmen kann. Also wenn Sie irgendwann mal durch eine Großküche laufen, in einem Konzern oder eine Kantine bei der Bundeswehr oder so, dann finden Sie diese Maschinen von Rational. Und die machen eben keine Kühlschränke oder keine Gasöfen oder sonst irgendwas, sondern nur diese Dinge. Das macht es einfacher auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese Hidden Champions natürlich in der Berichterstattung nicht so gut sind wie die großen DAX-Konzerne. Dort wird typischerweise eine Agentur beauftragt, man hat einen eigenen Nachhaltigkeitsbeauftragten, vielleicht sogar ein ganzes Team, die Daten aufbereiten. Und das ist sozusagen der Malus, das merken wir auch. Also beispielsweise unser Fonds, der ist nicht nur vom FNG auditiert, sondern der wird natürlich auch geführt bei den üblichen Datenprovidern, unter anderem MSCI. Und MSCI hat weltweit die größte Datenbasis, wenn man sich anschaut, für wie viele Unternehmen sie eben ESG-Daten haben. Und die brauchen sie, um dann wieder Rückschlüsse auf Fonds zu ziehen. Und bei uns ist es zum Beispiel so, obwohl wir ein gutes, überdurchschnittliches MSCI-Rating haben, sind wir in diesem System limitiert, weil die MSCI-Datenbank nur etwas mehr als 70% der Unternehmen, die wir im Portfolio haben, überhaupt covert, also abdeckt. Mhm. Und bei allen anderen steht dann eben NA, not available, also keine Daten. Und das ist negativ für den Score. Also Sie sehen, Vorteil auf der einen Seite, Nachteil auf der anderen Seite, damit muss man halt umgehen.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall, die Thematik insgesamt. Wir sind leider schon wieder sehr, sehr weit in der Zeit fortgeschritten, deswegen vielleicht noch so ein bisschen ein kleiner Ausblick, wo geht die Reise noch hin? Also wenn wir jetzt, wenn Sie alle Ihre Wünsche in Anführungsstrichen umsetzen können, Ihre Vision umsetzen können, worauf können wir uns noch freuen in den nächsten 3, 4, 5 Jahren bei Ihnen?
Ja, also ich denke, kann man ganz gut zeigen, indem man nochmal die Brücke schlägt zu den Anfängen 2011. Ich habe als Unternehmer entschieden, Avesco komplett Richtung Nachhaltigkeit und Impact auszurichten. Das heißt im Übrigen auch, dass man sich auch als Unternehmer und als Unternehmen mit allen Mitarbeitern auch nachhaltig verhält. Also beispielsweise bin ich heute mit dem Zug angereist und versuche, wo immer es möglich ist, Flugreisen zu vermeiden. Also zum Beispiel innerdeutsch gibt es das gar nicht mehr. Das hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ich glaube, die Industrie unterschätzt ein bisschen die Intelligenz der Kunden und die sind sehr wohl in der Lage herauszufinden, was ist eine Mogelpackung und wer meint es ernst. Und deswegen ist es wichtig. Was unsere Vision betrifft, ist zu sagen, wir haben uns vorgenommen, Stück für Stück weltweit alle Hidden Champions zu identifizieren. Im Moment sind wir soweit, dass wir das für die Dachregion abgeschlossen haben, also für Deutschland, Österreich und Schweiz. Aus dieser Dachregion heraus, das sind also ungefähr 150 börsennotierte Hidden Champions, ist der Sustainable Hidden Champions Fonds entstanden. Wir werden jetzt anfangen, uns im europäischen Umland anzuschauen und die Zielsetzung wäre im Laufe der nächsten Jahre, letztlich alle Hidden Champions zu identifizieren. Das für sich ist schon nicht ganz einfach. Es steht nämlich in der Regel nicht drauf, dass einer ein Hidden Champion ist oder einfach nur, einfach in Anführungszeichen, ein Mittelständler. Und diese dann eben mit unserer Methodik zu evaluieren auf ihre Nachhaltigkeitsleistung und darüber hinaus auch diese Unternehmen zu motivieren, vielleicht auch noch besser zu werden. Also das ist das Thema Dialog und Engagement, was wir auch bereits umsetzen, obwohl wir ein verhältnismäßig kleines Unternehmen sind, also unter ein sehr kleines, wenn Sie das mit den bekannten Asset Managern vergleichen. Also das ist unser Ziel, im Endeffekt eine Fondsfamilie aus Hidden Champions Produkten, und darüber hinaus beschäftigen wir uns natürlich auch noch mit anderen Bereichen, Nachhaltigkeit und Impact, vielleicht ein kleiner Ausblick noch zum Ende. Wir werden im neuen Jahr eine weitere, wahrscheinlich sogar Weltinnovation an den Markt bringen, einen Spezial-AIF, also einen geschlossenen Fonds, der nur für semi- und professionelle Kunden zugänglich ist, der Sozialunternehmen Mezzaninkapital zur Verfügung stellt, also Unternehmen, die einen messbaren sozialen oder ökologischen Impact, eine Wirkung erzeugen. Und die Besonderheit wird sein, dass dieser Fonds der erste sein wird in Europa, der über eine staatliche Garantie verfügt, weil zu erwarten ist, dass natürlich das ein oder andere Sozialunternehmen es nicht schafft. Das ist nämlich Risikokapital. Aber dadurch wird dieses Thema investierbar auch für risikoaverse Investoren, Kunden. Denken Sie an Stiftungen, Vereine, aber auch Privatinvestoren. Also wir versuchen einfach unsere, sage ich mal, kleine Größe mit Wendigkeit und Innovationsfähigkeit zu kompensieren. Und insofern dürfen sich unsere Kunden oder alle, die interessiert sind an unserer Arbeit, darauf freuen, dass wir in Zukunft auch noch weitere Innovationen an den Markt bringen werden.
Ihre aktuelle Arbeit kann man aber mit Sicherheit auch irgendwo finden. Wo, wenn man sie suchen möchte, kann man das im Internet wo machen?
Klar, www.avesco.de.
Avesco mit C dann, ne?
Richtig, also Anton, Viktor, Emil, Siegfried, Cäsar, Otto, avesco.de. Und es gibt sogar noch eine spezielle Landingpage für die Sustainable Hidden Champions. Die lautet dann www.avesco-shc.de.
Super, dann danke ich auf jeden Fall erstmal für das Gespräch. Es war auf jeden Fall sehr lehrreich und eine schöne neue Richtung, die so nicht häufig bis gar nicht sonst vertreten ist. Also dementsprechend danke für die Zeit und danke, dass Sie mit mir das Gespräch geführt
haben. Sehr gerne, Herr Auchenbach.